Team Hoddle, der Krypto-Podcast von Robby Boucherie und Philipp Steuer.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Team Hoddle, wieder mit Philipp.
Hallo, hallo.
Und mir, dem Robby. Heute ist, wir haben eben schon gesagt, Christi Himmelfahrt bzw. Vatertag, ein Donnerstag mal.
Ja, und Wahnsinn, oder?
Weil, wir sind beide noch keine Väter, aber...
Nee, richtig, aber bei uns damals, ich komme ja aus Dunkeldeutschland, aka dem Osten, und da hieß das immer Männertag, und da sind alle Jungs auch immer dann ins Dorf gefahren, und da gab es dann so eine Kartoffelkanone von der Feuerwehr, so ein Pott Kartoffelsuppe, und alle haben irgendwie ihre Fahrräder irgendwie so ein bisschen geschmückt und irgendwie alle waren besoffen, also wir Kinder nicht, später ja, aber am Anfang war das eher so ein faszinierendes Freakshow-Gehabe auf dem Dorf, was ich dann später wiedergefunden habe im Kölner Karneval.
Ah, ja, überall gibt es so diese Episoden. Ja, hier ist, also ich sitze gerade wieder im Schwabenland und hier, und ich glaube, das ist auch an vielen anderen Stellen in Deutschland normal, aber ist so das Typische, jetzt mit dem Bollerwagen gleich rumzuziehen.
Ja. Machen wir ja auch.
Ja, machen wir,
genau. Dann sind da Bitcoins drin.
Das sind dann die Bitcoins. Nee, aber das Lustige ist, die haben das vor allem auch am 1. Mai ist das hier auch schon so. Also das kannte ich irgendwie aus der Kölner Gegend jetzt noch nicht so. Also am 1. Mai wird hier auch schon mit dem Bollerwagen rumgezogen. Da sind aber, glaube ich, Frauen auch dürfen da mit. Und am Christi Himmelfahrt wird das dann nochmal gemacht und dann aber unter den Männern. Aber so zweimal das Gleiche.
Ja, ich weiß. Ja, eigentlich alles dasselbe.
Anyway. Ja, wir haben uns das letzte Mal gesprochen und abgeloadet den Podcast schon jetzt vor 4-5 Tagen Sonntag, und man würde meinen, es wäre gar nicht so viel passiert, aber es ist doch irgendwie wieder einiges zusammengekommen in den letzten Tagen.
Also wir nehmen ja diese, das ist ja diesmal Premiere, dass wir diesen Podcast so in der Früh aufnehmen, weil, wie gesagt, der Robby, der hat den Bollerwagen schon gepackt, der steht da schon im Flur und der will los. Deshalb brauchen wir das heute früh. Und das ist auch, da seht ihr auch, vielen Dank nochmal in die warme Dusche, die wir zurückbekommen haben für die letzte Folge. Haben wieder einige von euch zugehört. Vielen Dank für eure Treue, und jetzt seht ihr, wir belohnen diese Treue. Und falls irgendwas im Hintergrund klingt, das ist unser Welpe, den ich zu mir genommen habe. Meine Frau schläft noch um diese Uhrzeit, was voll fein ist, aber unser Welpe würde jetzt mega auf den Sack gehen, immer wieder aufs Bett drauf springen. Deshalb habe ich den mit mir eingesperrt in meinen Podcast-Keller im dritten Stock, und gucke ihn die ganze Zeit schon straff an und sage und versuche ihm zu übertragen: Ole, beruhig dich, du kommst heute nochmal wieder raus, weil er ist sehr unleidlich. Aber gut, und wie ihr seht, ne, heute schon wieder die Folge, wir halten unsere Versprechen. Wahnsinn, Robby, oder? Ich war ein bisschen, wo ich heute früh wach wurde, habe ich mir gedacht, na, wollen das heute wirklich machen? Gefühlt ist nichts passiert. Und du so, doch klar, ist viel passiert. Guck mal ins Stock, nicht so, okay, sorry.
Ja, genau, etwas früh noch. Ich habe noch keinen Kaffee gekocht, und eigentlich bin ich unleidlich ohne Kaffee. Nee, aber machen wir das mal. Wir können ja mal, was ist denn so aufgepoppt? Also ich habe so ein paar ganz spannende Themen jetzt in den letzten Tagen, wo ich auch nochmal so, ja, so richtig mich versuche, gerade irgendwie tief reinzudenken.
Oh. Und ich habe auf jeden Fall eins, ich habe ein einziges Thema newstechnisch, wo du vielleicht auch wieder was zu sagen kannst, weil du ja hier unser Peter Zwegert der Finanzen der Kryptowelt bist. und ich bin Nadja Abdel Farag und ein unleidlicher Fall. es gab ja am Anfang der Woche, gab es ja so ein bisschen tumultartig die News, dass eventuell Ethereum bald als, glaube ich, US als Sicherheit und Securities gelten könnte.
Stimmt,
ja. Und da gab es dann zum Beispiel den Ian Berliner, das ist so ein Krypto-Promoter, #Sternchen, #fuck, ich bin so publik, #, mir klauen sie die kompletten Wallets, weil ich alles, meinen ganzen Reichtum offen gemacht habe, sei es drum. Der hat nämlich zum Beispiel Anfang der Woche gesagt, der hat jetzt all sein ETH verkauft, aus Sorge, dass das mit ETH als Sicherheit beschlossen wird, was in einem vielleicht Preisverfall enden würde. Ich weiß nicht wieso, es hat sich aber herausgestellt, dass das nicht so ist, und vielleicht auch wieder mehr FUD, also hier Angst machen war als tatsächliche Wahrheit. Was ich mich aber frage, was für einen Effekt, vielleicht kannst du mir das sagen oder erklären, hätte es denn, oder was würde denn passieren, wenn das als Sicherheit gelten würde? Würde man das dann nicht mehr so anonym machen, oder müsste man mehr Steuern zahlen, oder was hat es damit zu tun?
Also die Sache, das ist so ein bisschen die große Diskussion, wir hatten ja irgendwann mal drüber gesprochen, über dieses Hearing von SEC, genau, und der anderen, von der Commodity Future, also CFTC, SEC und CFTC, die beiden regulatorischen Aufsichtsbehörden, die den amerikanischen Wertpapierhandel und so weiter überwachen. Und also dieses Wort Security, Sicherheit, ist also eher im Deutschen noch zu übersetzen mit wirklich Wertpapier. Und also genau, also Security ist aber, also die Amerikaner nennen Security, und weil quasi irgendwas Sicheres dahinter liegt. Also das ist so der Ursprung des Namens. Ne? Also du verbriefst irgendwie etwas, was quasi existiert eigentlich. Und zum Beispiel hast du also ein Wertpapier, einen Anteil an der Firma, die existiert. Ganz einfach und knapp erklärt. Aber die Auswirkungen davon, das ist total, ich finde es total schwierig zu sehen. Die Sache ist, gerade ist ja so ein bisschen theoretischer Graubereich bei allem. War einfach nur, also nicht, weil ich glaube, dass irgendwas illegal ist, sondern einfach nur, weil sich die Behörden bisher zumindest nicht 100% klar in keinem der Länder irgendwie verhalten und sagen, so und so ist es. Und die Diskussion, ob jetzt Ether ein Wertpapier ist, das ist genau die gleiche Diskussion, ob ICOs quasi bei der Securities and Exchange Commission angemeldet werden müssten, weil sie wie eine Wertpapieremission oder also quasi gelten. Das heißt, normalerweise ist der Prozess, und das ist ja auch gut so, wenn du irgendwie ein neues Wertpapier schaffst, zum Beispiel über einen Börsengang natürlich, dann ist das sowieso ein total formeller Prozess, aber dann meldest du es bei der SEC an, dann gibt es ganz viele verschiedene Pflichten, die damit verbunden sind, wie muss es überhaupt quasi, also was machst du da überhaupt, dann wird geguckt, bist du ein sicherer Provider, dann wird geguckt, lässt du das alles ordentlich, wickelst du das ordentlich ab, hast du eine ordentliche IT-Infrastruktur, dann wird gecheckt, ob du überhaupt, also dann wird deine Kommunikation natürlich auch überwacht, deswegen ist ja um die Börsen herum werden, gibt es überhaupt so, ne, Investmentbanken und so weiter, die dabei helfen, weil das unglaublich kompliziert und ein langwieriger Prozess ist. Und die Diskussion ist ja jetzt gerade bei ICOs die ganze Zeit, sind diese, auch das, was Utility Token genannt wird, also wo die Leute sagen, nee, das ist kein Wertpapier, weil ich gebe denen einen Token, der eine Utility, also irgendeinen Nutzen erzeugt. Da wird aber oft gesagt, okay, das ist so, ja, das ist einmal drumherum gedreht und das ist eigentlich doch ein Wertpapier. Und jetzt wird quasi diskutiert, ist denn im Nachhinein eigentlich, ist denn eigentlich Ethereum oder Ether, ist das nicht eigentlich auch schon ein Wertpapier? Also nicht nur das, was auf quasi Ether-Basis jetzt gebaut wird, sondern ist nicht an sich, weil also von der Struktur, wie Ethereum entstanden ist, war das nicht auch quasi so eine Art Emission von Wertpapieren? Und das ist natürlich so, kommt jetzt einige Jahre, nachdem Ether entstanden ist, die Diskussion eigentlich mal so richtig in Fahrt. Was das jetzt wirklich heißen würde, wäre theoretisch, dass wenn das so gelten würde, dann hätten an dem ICO damals von Ether oder von Ethereum, hätten eigentlich nur so zum Beispiel Accredited Investors teilnehmen dürfen. Also in den USA gibt es ein ganz klares System dafür, wer in Wertpapier, also nicht an der Börse, sondern in so Emissionen teilnehmen darf. Also dieses Thema Accredited Investors, weshalb viele ICOs entweder Accredited Investors nehmen oder Privatpersonen komplett ausschließen und so weiter. Und das ist schwer zu sagen, was das dann für eine Auswirkung hätte. Das würde quasi im Nachhinein sagen, ja, die haben quasi illegal das ausgegeben und müssten den Prozess theoretisch nochmal neu machen. Aber es gibt ja dann den, ne, so, also ganz theoretisch wird das heißen. Es kann aber auch sein, dass die jetzt sagen, ja, das gilt als Wertpapier und muss fortan unterliegt es folgenden Pflichten. Das ist aber total unklar, was das genau bedeutet. Denn auch bei, in der Rechtsprechung, das ist, glaube ich, in allen Ländern so, gibt es immer wieder verschiedene Abstufungen. Es gibt so ein Proportionalitätsprinzip, dass man eben, um eben es auch kleineren Spielern zu ermöglichen, sowas mal zu machen. Also es muss nicht unbedingt direkt heißen, dass dann alles gestoppt wird. Es kann auch heißen, dass es umso mehr, also das ist so manchmal, was ich auch denke, so umso mehr Leute sagen, alles klar, jetzt versuchen sie uns hier quasi den Hahn zuzudrehen, umso mehr wird es jetzt zu einer wichtigen Plattform. So, ne? Also lässt sich schwer sagen, aber es wäre erstmal auf jeden Fall kein gutes Zeichen, das ist schon klar.
Ja, dann haben wir ja Glück, dass das, aber gut, dann versteht man auch so ein bisschen, warum das so für so Panikmache genutzt wird. Ja. Der Preis von ETH fiel an dem Tag auch irgendwie um $100, ist ja aber recht schnell wieder hochgepäppelt. Von daher, ja, ist eine interessante Geschichte, was da so alles abläuft. Ja. Ich habe auch gesehen, wo jetzt eher, es ist ja, die tauchen ja immer mehr in den Mainstream gerade rein, Facebook. Möchte auch Blockchain machen. Ich hatte nur gelesen, ab Anfang des Jahres, der Mark Zuckerberg, der hat ja jedes Jahr, nimmt er sich ja ein Ziel vor, oder einen Themenbereich vor, mit dem man sich stärker auseinandersetzen möchte. Ich glaube, zuletzt war es Virtual Reality und Augmented Reality. Jetzt hat er sich ja den Kryptowährungen verschworen und macht jetzt auch seine Ankündigung ein Stück weit, geht er nach. Und hat jetzt ein eigenes Team, was die Blockchain erforscht. Und das Ganze wird geleitet vom Messenger-Chef David Marcus. Der ist auch am Board von Coinbase.
Ja.
Das ist ja verrückt.
Genau. Das ist total spannend an der Story. Also vielleicht haben einige von unseren Hörern das auch gehört. Es ploppt auch in so allen möglichen normalen Mainstream-Medien auf. Irgendwie Facebook erforscht jetzt weiter die Blockchain. Und das ist ja, wir hatten ja vor kurzem diesen Facebook-Skandal etc., Cambridge Analytica, bla 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 bla. Und da wird ja viel auch diskutiert, so braucht es ein Facebook in Zukunft noch? Kann das vielleicht über die Blockchain gelöst werden? Kann man vielleicht ein dezentrales soziales Netzwerk? Finde ich alles super spannende Gedanken. Es gibt ja auch irgendwie einen Investor, jetzt entfällt mir gerade der Name, der hat so eine Challenge ausgerufen, ein dezentrales Social Network zu bauen, und da hat er irgendwie eine relativ hohe Summe quasi gegeben, einfach nur um zu starten damit. Und also gibt's schon, glaube ich, gerade Druck drauf. Das ist so der eine Aspekt. Und natürlich viele andere, was spannend sein könnte. Aber nichtsdestotrotz, genau, der Mark Zuckerberg hat seinen Messenger-Chef David Marcus berufen, jetzt ein Team anzuführen, was mal schauen soll. Und das ist eben jetzt noch nicht an die Öffentlichkeit gedrängt, ob es da irgendwie schon ein klares Ziel gibt oder ob das wirklich jetzt einfach nur so eine Erforschungseinheit ist oder einfach nur erstmal so ein bisschen Marketing, das weiß man nicht, aber was ich so spannend finde an der Sache, man kann sich ja verschiedenste Anwendungen für Blockchain-Themen innerhalb des Facebook-Kosmoses vorstellen, angefangen von Zahlungen hinzu. Es wird immer wieder gemunkelt, dass Facebook sich eigentlich auch so horizontal erweitern will und vielleicht selber Plattformen wie, es war immer im Gespräch, dass die irgendwie Interesse hätten vielleicht an Robinhood, dieser Aktien-Trading-App und die jetzt auch Krypto-Trading machen, dass sie quasi also einfach noch näher in verschiedene Lebensbereiche von Leuten eindringen wollen, also kann man auch, also nicht bewertet eindringen, aber der David Marcus, genau, der ist ja eben Mitglied im Board von Coinbase, ist also tief drin in der Kryptoszene, und das ist eben so das, was viele vergessen, also viele denken so, oh, was hat Facebook jetzt mit Blockchain zu tun, ja. Der Mark Andreessen zum Beispiel, der im Board von Facebook sitzt, ist eben der Chef von Andreessen Horowitz, einer der großen VC-Fonds in USA, die unter anderem gerade damit mit dem Gedanken spielen, einen eigenen Kryptofonds aufzusetzen. Die haben aber auch schon, das waren einer der frühen Investoren von Coinbase.
Ne? Spiele ich übrigens auch mit dem Gedanken.
Sehr gut. ein eigener, nur für Krypto. Ja, also die haben halt unter anderem, wir haben bisher hauptsächlich in Firmen investiert, die was mit Krypto machen. Also die haben in Ripple, also die Firma Ripple investiert, die haben in Coinbase investiert. Die haben, glaube ich, aber auch ab und zu jetzt an ICOs teilgenommen als Investmentfonds und wollen dafür jetzt eine eigene Unit aufmachen. Dann sitzt auch noch im Facebook-Board Peter Thiel, der auch einige Ahnung von Kryptos hat und so weiter
der
und so
Peter.
Fort. Ne? Der Peter. Wird immer so gesagt, der deutsche Investor, ja, hat irgendwie so einen Monat in Deutschland gelebt als
echt?
Baby.
Echt? Nur einen Monat?
Ja, also der hat irgendwie, glaube ich, noch einen deutschen Pass, aber der ist halt hier geboren worden, aber mit irgendwie unter einem Jahr in die USA mit seinen Eltern gezogen. Also es ist immer so ein geiles, so der deutsche Investor, auf den wir so stolz sein können, bis er dann Trump-Fan wurde.
Der deutsche Investor, der Hulk Hogan in seinem Skandal gegen Gawker unterstützt hat und damit Gawker auch in den Ruin getrieben hat, auch sehr schön. Ja. Da gibt's ein schönes Buch von, komplett off-topic gerade, von Ryan Holiday, der diesen ganzen Fall aufbereitet. Ich habe da schon sehr, sehr viel Gutes von gehört, weil das halt echt super strange sein muss, weil da plötzlich der Hulk Hogan plötzlich mega Geld einfach hatte und das ja so eine persönliche Rache-Geschichte vom Thiel war, weil dieser Block Gawker, den damals ja seine Homosexualität geleakt hat, und er dann einfach im Hintergrund diesen ganzen Prozess, der ja zig Millionen Dollar gekostet hat, finanziert hat, um ihn in die Knie zu zwingen. Hat. Ja, das ist, glaube ich, wenn du so einen Typen so im Team triffst, der einfach reich ist, der macht sich den Spaß, dem ist das scheißegal, wie viel das dann kostet, der will dann einfach, glaube ich, die Stadt brennen sehen. Ja. War sehr unterhaltsam. Ich muss irgendwann das Buch mal lesen, aber wieder zurück zu Facebook.
Nee, aber ich finde ganz kurz noch bei dem Off-Topic, das ist ein guter Hinweis. Der Ryan Holiday ist echt super. Das Buch steht nämlich auch schon lange auf meiner Leseliste. Ich lese gerade von ihm Ego is the Enemy und habe schon gelesen, vielleicht. Das Obstacle is the Way. Also alles sehr empfehlenswerte Bücher. Der Ryan Holiday ist ein Top-Typ. Kann man alles mal lesen.
Ein, Stoiker.
Das ist ein Stoiker.
Ja, das ist ein echter Stoiker. Nein, das sind die Leute, die diesen Memento Mori Lebensstyle fahren, von wegen nutze den Tag, weil wir werden alle sterben, und gedenke dem Tod. Das fand ich witzig in der Geschichte dieser ganzen Story. Also wir kommen gleich wieder zurück zum Thema, liebe Krypto-Freunde. War das ja tatsächlich lange, lange Zeit die vorherrschende Glaubensrichtung, dahingehend zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf das, was wir verändern können, alles andere liegt nicht in unserer Hand, bis das Ganze dann von den Religionen abgelöst wurde und es natürlich dann einfacher war zu sagen, ah ja, das hat der da oben oder das Ding ist dafür verantwortlich. Ja. Ach verdammt, fand ich ganz witzig, wie so sich die Gedankenwelt verändert hat und wie dieses Stoikertum auch so ein bisschen ausgestorben ist, weil man plötzlich eben so ein bisschen die Ausrede oder die Schuld bei anderen gab und sich nicht eben darauf konzentriert, was man selbst ändern kann. Was ich ja auch finde, der Ansatz sehr, sehr gut übertragbar auf den Kryptomarkt. Es bringt halt nichts, egal wie oft wir am Tag unser Portfolio-App aktualisieren. Wir können es nicht ändern. Wir müssen, wenn wir einen Plan haben, dann müssen wir diesen Plan festhalten. Und wenn das Ganze nicht so läuft, dann liegt es nicht in unserer Hand. Also das ist dann, das heißt, bringt dann auch nichts, wenn wir uns darüber aufregen, weil wir können es ja sowieso nicht ändern.
So. Sehr, sehr schön. Und boah, jetzt muss ich ganz kurz anschließen und eine Minute meinen Traum davon ausleben, mal einen Buch-Podcast zu machen. Das können wir vielleicht auch mal starten. Aber wer zu dem Thema mehr wissen will, also zum Stoizismus, der sollte erstmal als leichte Kost dann auch von Ryan Holiday eben Obstacle is the Way lesen. Oder wenn er etwas härteren Stoff haben will, dann direkt zu den ursprünglichen, ja, Seneca und Marcus Aurelius und so.
Also Seneca, so heißt er.
Und wer zu dieser Religionsgeschichte mehr wissen will, der sollte, weil das ist auch sehr, 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 sehr interessant, wie Religion und so weiter auch unsere Menschheitsgeschichte beeinflusst hat, der sollte mal lesen, Sapiens von Yuval Noah Harari. Das ist, glaube ich, der deutsche Titel ist, glaube ich, eine kurze Geschichte der Menschheit.
Ja, das lese ich aktuell.
Das ist super. Ich
lese immer drei Bücher so gefühlt gleichzeitig. Eins habe ich auf dem Kindle und dann meistens physische Bücher. Und die kurze Geschichte der Menschheit, mega spannend. Da freue ich mich auch schon auf das Nachfolgerbuch Deus, also das Online, genau. Dass wir dann, hat er das geschrieben, Deus, dass wir jetzt der moderne Mensch, das lese ich. Und ich lese gerade physisch Tiere denken, irgendwas, ich weiß gar nicht, ich habe gleich den Titel vergessen, vom Precht, wo es um die Geschichte geht. Ja, es gibt zwei Arten von Tieren. Die eine geht davon aus, dass es zwei Arten gibt und die andere hat darunter zu leiden. Und es geht damit der Konflikt, dass der Mensch sich über die Tiere stellt, obwohl wir selbst nur ein Tier sind und uns das gerne leugnet oder gerne verdrängt, dass wir selbst nur ein Tier sind. Sehr spannende Geschichte. Robby, wir müssen im Buch
Podcast. Ich wollte gerade sagen, willkommen bei, wie nennen wir das denn? Bookteam, der Buchpodcast mit Philipp und Robby. Folge startet gerade. Wir lassen das jetzt mit dem Team. Nee.
Ja, wir haben das einfach
hier reingebracht.
Wir machen das so, wie das die Printmedien gerne machen, wenn die so ein neues Heft launchen. Dann haben die ja ihr Standardheft und mittendrin oder so als Mantel ist dann dieses neue Heft. Und das machen wir jetzt einfach auch mit Podcast-Ideen. Gucken einfach mal, wie es ankommt.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also mal gucken, was das Feedback dazu ist, dass wir hier einige Bücher empfohlen haben. Ob die Leute sagen, pfui, weg damit, lesen ist doof, ich will nur Krypto traden. Oder ob das ankommt, dann können wir das ja einfließen lassen als Rubrik. Anyway.
Ja, ich glaube, damit haben wir mit Facebook. Es ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, um mal zu gucken, in welche Richtung die dann am Ende reingehen. Gucken wir mal, wo es hingeht. Und ansonsten, wenn ich so drüber gucke, ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen, dass auch immer mehr traditionelle Spieler jetzt gerade in den Kryptomarkt reindrängen. Ich sehe hier unter anderem Goldman Sachs, dass sie eine eigene Bitcoin-Unit aufbauen wollen. Ja. Dann haben wir, also das kannst du, glaube ich, auch wieder besser zusammenfassen als ich, weil du da ein bisschen mehr.
Ja, bei der Schlagzeile gibt es tatsächlich sogar gar nicht so viel mehr, sondern es ist einfach so, Goldman Sachs, also die große Investmentbank, die nicht unbestritten ist, aber halt eine der mächtigsten Banken der Welt sind, so im Investmentbanking-Bereich, oder auch die größte auf jeden Fall, haben jetzt eben angekündigt, dass sie auch eigenes Geld dafür einsetzen wollen, eine Bitcoin-Trading-Unit, also Bitcoins zu traden. Erstmal nicht direkt die Kryptowährung kaufen, sondern vor allem die Futures zu traden. Genau, das ist nämlich, das ist immer ganz spannend, bis, glaube ich, wirklich die Krypto alles traden, da hängt so ein Rattenschwanz dran für so eine große Institution, weil die eben reguliert sind. Das muss man immer davon immer nicht vergessen. Die sind ja reguliert und allein zum Beispiel, wie bewahrt man den Bitcoin sicher auf und sowas, diese ganzen Themen sind ja auf Business-Ebene zwar grundsätzlich geklärt, aber noch nicht so regulatorisch und sowas unbedingt geklärt. Deswegen, aber das ist schon mal mega spannend, das ist schon ein super, super Schritt. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht. Also da gibt es andere Banken, die das bestimmt auch machen, aber dass Goldman Sachs das so verkündet, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, da gibt's noch einige andere Sachen. Da hast du bestimmt auch mitbekommen hier, vor einigen Wochen hat Nasdaq, also die amerikanische Technologiebörse, hat schon mal, der Chef hat schon mal in so einem Interview irgendwie einfließen lassen, dass er sich vorstellen kann, einen Crypto-Exchange zu starten.
Mhm.
Und jetzt hat das auch diese Woche hat ICE, das ist nicht der weiße Zug mit dem roten Streifen, sondern Intercontinental Exchange, ist die Mutter wiederum vom New York Stock Exchange, also wenn man so will, der bedeutendsten Börse der Welt. Auch die haben gesagt, dass sie wohl relativ konkret daran arbeiten, einen eigenen Crypto Exchange zu launchen. Das, so wie ich das alles verstehe, ist das jetzt nicht unbedingt Konkurrenz zu Coinbase. So richtig, sondern also wenn dann überhaupt vielleicht zu GDEX so, aber es richtet sich vor allem eben an Leute, die bisher eigentlich Trading-Erfahrungen mit Aktien und sowas haben. Also das ist schon sehr spannend, weil die quasi Produkte anbieten und dann auch quasi im größeren Stil. Also sie wollen einfach ein sicherer Exchange werden, so wie ich das bisher verstehe, eben wo Leute sich auch mal trauen, richtig große Summen hin und her zu schieben, die sonst eigentlich bisher also nicht so richtigen Zugang dazu vielleicht finden, mehr aus Angst, also technisch natürlich alles möglich, aber das finde ich super spannend, weil das sind einfach so Faktoren, die dazu führen können, dass noch viel mehr so traditionelles, klassisches Geld in den Markt kommt und das echt nochmal einen großen, großen Schwung nimmt.
Ist ja jetzt die Frage, was ich mich die ganze Zeit gestellt habe, seit ich weiß, dass das Ding auch ICE heißt, ne? Ist das Internet dort bei denen besser als bei uns?
Das Internet? die haben besseres ICE-WLAN zum Traden. Aber alle 20 Minuten geht es auch aus, deswegen funktioniert die Börse kurz nicht.
Und auch jeder, der wird auch immer dazu aufgerufen, bitte nur 20 Megabyte und bitte nichts streamen, weil sonst das Internet von allen beeinträchtigt wird.
Ich bin gestern wieder verzweifelt beim Bahnfahren.
Darauf wollte ich hinaus. Ich habe nur deine Hass-Tweets wieder auf Twitter
gesehen. Es ist wirklich eine Tragödie. Also die, ich fahre ja wöchentlich viel Bahn, immer mit so Köln, Stuttgart hin und her und noch viele andere Strecken und war gestern Mittag war ich erstmal in Düsseldorf und da wurde es schon also ich habe gedacht so, oh komm, steigst kurz in Zug, fährst nach Düsseldorf, 30 Minuten vom Kölner Hauptbahnhof. Ja, ich mit 30 Minuten Verspätung angekommen. Also wie man das schafft, ist wieder sehr geil. Dann auf der Rückfahrt war es wieder eine halbe Stunde Verspätung. Also auch so unnötig, so keine Ahnung, irgendwie irgendwas ist wieder vor uns und was auch immer. Und dann bin ich zurückgefahren und es weiß ja jeder, dass heute Feiertag ist und dass gestern Abend mehr los ist. Und es war so, also die haben zwar nachher auf meinen Tweet geantwortet und meinten, sie hätten alle Züge im Einsatz. Ja, also der Zug war wirklich so ein Massentiertransporter. Klimaanlage hat nicht funktioniert. Es war ein einziges Elend zwischen Koffern und nackt, also fremden, geschwitzten Beinen auf dem Geil. Boden sitzend eingefercht. Also es war, ja, und das ist immer wieder schön als Premium-Kunde der
Deutschen. Sag mal, das habe ich nur einmal gemacht, mit dem IC von Hamburg nach Köln, wo ich ungefähr 2 Stunden stehen musste. Das war echt, und keine Klima. Also das war sehr, sehr große Abenteuer, die man da in der deutschen Transportindustrie erlebt.
Ja, also das Traurige ist, es führt halt echt dazu auch, also ich muss jetzt übers Wochenende in die Nähe von Darmstadt bin da auf so einem Workshop und da habe ich jetzt, obwohl ich mit der Bahn hinkäme, das ist schon rumgegurkelt, das ist mir einfach zu doof, da habe ich mir jetzt echt ein Auto gemietet und also dazu führt's dann.
Ja, ich kann nicht auch einfach fahren, Robby, jetzt wo ich den Führerschein habe, weißt du.
Stimmt.
Kann ich dich auch einfach fahren.
Sehr gut.
Ja, das kann ich machen. Und ich möchte noch ein persönliches anderes Ding droppen, weil ich habe auf Twitter, nicht auf Instagram, schrieb mir letztens einer unter so ein Lauffoto von mir, hey, ich habe gesehen, du läufst ja wirklich, dachte beim Podcast immer nur, du laberst immer nur.
So klar, so ey, ich denke mir einfach Hobbys aus, um im Podcast spannender zu klingen.
Richtig, genau. Ich male auch total gerne Ölgemälde übrigens. Und ich habe eine eigene Drohnenkampfarena. Also das ist auch alles echt. Neben dem Laufen. Und wo ich drauf hinaus sollte, ist am 9. Juni also will ich meinen ersten Marathon laufen in meiner Home City. Ich habe mich dafür auch schon angemeldet, bin gestern ins Training gestartet. Ziel ist erstmal nur ankommen, weil ich noch nie einen Marathon gelaufen bin, nur einen Halbmarathon. Und ja, also da werde ich auf jeden Fall mal gucken. Das wird super. Ich freue mich, weil meine ganze Familie ist da und das ist halt echt da, wo ich aufgewachsen bin. Und sehr anspruchsvoll, Kopfsteinpflaster, normales Pflaster, Straße. Und ja, ich guck mal, wie ich da mich so durchkämpfe.
Mega gut. Vielleicht komme ich auch einfach mit zum Cheerleading an
Ja.
der Seite. 9. Juni.
Geil, ey. Das, dann vielleicht nehmen wir auch einfach unseren Podcast einfach währenddessen auf.
Oder im
Ich bin dann
Zieleinlauf,
recht.
so wenn du gerade richtig
Ja.
frisch bist.
Ja. Und dann so viele, was sagst du? Kann ich, muss kotzen.
Deine Preisanalyse zu Ethereum.
Ja, übrigens, während du gelaufen bist, bevor du losgelaufen bist, war der Preis von BTC noch da. Seit du jetzt angekommen bist, ist er leicht gesunken. Wie kannst du dir das erklären?
Genau. Was hängt da, wie hängt das zusammen?
Ja,
Ja.
sehr gut. Hast du auf News-Seite sonst da was du gerne heute in den Raum
Oh,
werfen
ich habe noch
möchtest?
einige Sachen. Die eine Sache verschiebe ich mal auf nächste Woche. Also für die mitbekommen haben, Ethereum wechselt ja so zu Proof of Stake. Dazu machen wir dann am entweder, ich weiß noch gar nicht, wann wir das nächste auch mal
Das
aufnehmen. Dieses
wollten wir
Wochenende
eigentlich
schon?
heute machen, aber wir haben schon so viel gelabert,
Ja, wir haben schon
dass ich das
wieder.
nächste Mal mache.
Das ist wirklich, da kann man mal reingehen. Also, wir kündigen an, nächste Folge erklären wir mal ein bisschen was zu Proof of Work, Proof of Stake, warum wechselt Ethereum, was das hat für Auswirkungen und so weiter. Super spannende Sache. Habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die zumindest gerade die erste Version von diesem Ethereum Casper rausgebracht haben? Das ist jetzt nicht das neue Rap, denn nicht der neue Rap-Song von Ethereum. Boah, richtig schlechter Witz.
Und
Sondern
da hat auch nichts mit dem kleinen Gespenst zu tun.
nee, genau, hat auch nichts. Doch tatsächlich heißt die eine Version Friendly Ghost.
Ah, guck mal, dann habe ich dann doch getroffen.
Und auch spannende Nebeninformation, auch der deutsche Rapper Casper, der hingegen auch einen amerikanischen Pass besitzt, heißt wegen des Geistes Casper.
Echt?
War immer so ein Whitey White Boy und dann hat sein Dad, der amerikanisch Militär war, hat ihn immer Casper genannt.
Ach, stimmt, ja, der Benjamin Griffith, glaube ich, heißt er,
Richtig,
ne?
richtig.
Ja.
Also, lieber Benjamin, wenn du diesen Podcast hörst, liebe Grüße.
Ja,
Wir wissen deine Herkunft.
lass mal ein BTC da. Genau, was ich noch, glaube ich, spannend fände, weil immer Leute, die sich ja drüber angepisst haben, zwecks, warum geht der Bitcoin runter, hat das was mit diesen Auslaufen der Futures-Verträge zu tun. Du hast mich vorhin schon heiß gemacht, dass das untersucht wurde.
Ah ja, stimmt. Das ist auch noch ein Thema. Meine Güte. Gerade sind so, also was man sagen muss, es sind auf jeden Fall nicht so viele super crazy Stories, ne? Also deswegen bringen wir die Craziness über unsere sonstigen Geschichten hier mit rein. Weil also passieren nicht mehr so ganz viele lustige Sachen. Das ist ein bisschen schade. Falls ihr crazy Stories seht, dann pusht die mal gerne mal rüber, weil irgendwie, ich finde gerade ist so ein bisschen sehr, ja, hier Goldman Sachs und New York Stock Exchange und dann wollte der noch was machen und der. Das sind alles irgendwie so etwas steife, spannende Stories, aber halt nichts Lustiges. Aber genau, wir haben ja viel darüber geredet, als die letzten Dezember zum ersten Mal Futures tradable waren für Bitcoin. Also irgendwie quasi klasse Börsen angeboten haben, so Zeitverträge auf den Preis oder Zeitwetten in Anführungszeichen auf den Preis von Bitcoin zu machen. Wurde ja viel vermutet, dass das dazu geführt hat, zu einem Preisverfall. Und tatsächlich hat jetzt die Federal Reserve hat das untersucht. Das ist die Zentralbank der Amerikaner. Also auch jetzt hier wieder mal so superklasse Spieler, gibt eine Studie raus, wo die untersuchen, hat der Launch von diesen Futures einen starken Einfluss auf den Kurs gehabt. Und wie die es genau rausfinden, don't ask me. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass es sehr ähnlich zu anderen bisherigen Kursstürzen auf anderen Märkten gewesen ist, wenn eben neue Trading-Instrumente hinzugekommen sind, die, und das ist das Interessante an der Sache, den pessimistischen Blick abbilden. Weil was die gesagt haben, das jetzt so im Nachhinein wird, also finde ich, das ist echt klarer verständlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo man mit diesen Futures quasi darauf wetten konnte, dass der Preis fällt, gab es kein Instrument, wo du, wenn du glaubtest, dass Bitcoin irgendwie total abschmieren wird, dagegen wetten kannst. Also du konntest quasi nur Bitcoin kaufen, direkt kaufen und damit hast du ein Stake, also und willst, dass es größer wird. Aber es gab keine Möglichkeit für dich in irgendeiner Weise zu sagen, ich glaube daran, dass der Markt runtergeht und deswegen setze ich mein Geld hier drauf und mache dann damit Gewinn. Das geht bei Aktien und sowas über Optionen schon ewig. Nur dieses Instrument quasi zum Traden gab es einfach bei Bitcoin nicht. Du konntest eigentlich nur auf was Positives setzen und damit sagen die, das war so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Ob das jetzt alles so 100% stimmt, das will ich jetzt hier gar nicht bewerten, aber das ist auf jeden Fall super spannend. Und quasi erst mit dem Launch von Futures, wo du auch quasi eine Wette eingehen kannst, dass Bitcoin fällt, hast du den Pessimisten ein Trading-Tool gegeben, quasi ihr Geld darauf zu setzen, dass es fällt. Und da haben sie quasi gesagt, okay, das war zum ersten Mal quasi, dann hältst du diese self-fulfilling prophecies kannst du die mit einem Finanzinstrument aufhalten. Und dadurch soll das wohl einen relativ starken Einfluss auch darauf gehabt haben, dass der Kurs dann gesunken ist.
Crazy, also hing es doch mit zusammen.
Also ja, also zumindest laut der Analyse der amerikanischen Zentralbank. Es gibt das ganze Research Paper ist, glaube ich, öffentlich, verlinken wir mal. Gibt dazu auch einige ganz spannende Zusammenfassungen. Also ist, für die, die echt hier ein bisschen tiefer einsteigen wollen, das ist schon sehr, sehr spannend, so finanzmarkttheoretisch, wie das alles zusammenhängen könnte.
Aber ist auch cool, schön, dass sich jetzt Leute schon damit beschäftigen, das Ganze mal erforschen.
Mega, das ist auch super wichtig. Also ich glaube, das ist für einen, also dafür, dass der Markt eben dem mehr vertraut wird, auch von institutionellem Geld und so, und da halt mal mehr Action drauf passiert, ist das sehr wichtig. Dass man eben nicht denkt, okay, das ist ein Riesenrisiko hier, dass dein Hund ist auch dabei, ne?
Ja, der liegt halt mit dem Kopf, mit der Nase direkt so an der Tür, weil der, glaube ich, jetzt gehört hat, dass meine Frau wach ist. Und genau, und jetzt darf er endlich raus. Oh Gott, ey, das ist eine Heulsuse, ey. Ne? So, jetzt ist er so raus. Jetzt kann ich hier auch endlich mich voll und ganz auf dich konzentrieren. Der lag da wirklich so, ich will raus, es ist so schrecklich hier auf dem Teppich. Ah, oh, es ist schrecklich, nachdem ich das ganze Trockenfutter gefressen habe. Ah, oh, es ist so schrecklich. Ja, mega die Heulsuse, der muss auch noch groß werden. Genau, ich habe auf jeden Fall, nachdem du ja hier sozusagen unser Newsboy warst, die News da zusammengesucht hast, ich habe auf jeden Fall noch ein Thema, beziehungsweise ein Vorhaben, einen bevorstehenden ICO, der ziemlich krass gehypt wird, weil er eins der Hauptprobleme der Blockchain-Technologie lösen möchte. Und zwar ist das Quarkchain. Quark, kennst du Quarkchain?
Ich habe mich tatsächlich kaum damit beschäftigt. Also gehört, ja, aber mehr fast nicht. Und der Name hat mich als Deutscher irgendwie so ein bisschen abgeschreckt. Also so, wenn man Quark liest, das ist irgendwie erstmal nicht vertrauenswürdig. Aber deswegen erzählen wir mal bitte mehr.
Genau, also Quarkchain, wenn die das umsetzen können, was die da vorhaben, fick mein Leben, dann wird das, glaube ich, richtig krass. Erstmal zum Team, du hast da auf jeden Fall einen, der ehemals bei Google gearbeitet hat, und also der Founder ist ehemaliger Googler und Experte in High-Performance-Systemen. Dann hast du noch einen Typi, der bei Facebook gearbeitet hat. Du hast eine Professorin, das sind alles Chinesen und Asiaten. Also wie gesagt, sorry, ich hoffe, dass es Chinesen sind. Wenn es keine Chinesen sind, dann entschuldigt es mir bitte. Auf jeden Fall, nee, sind, glaube ich, nicht nur Chinesen. Es sind auf jeden Fall Asiaten. Soweit lernt mein Kartoffelweitsicht als Deutscher. Das ist alles Chinesen. Nein, aber Xang und Wu und Yang, das sind ja oftmals chinesische Nachnamen. Deshalb, und Patrick Meide, finde ich auch gut. Genau, das sind alles sehr, sehr technische Leute. So, was haben die denn jetzt vor? Wenn man mal guckt, wie viele Transaktionen pro Sekunde kann Bitcoin so abliefern, lieber Robby?
Wie viele Transaktionen pro Sekunde? Da waren 7 oder so, ne?
Genau, 4 bis 7, richtig, genau. Jetzt machen wir heute ein kleines Ratespiel raus.
Ja, ETH? Ich merke das hier gerade schon.
ETH?
ETH war ein paar mehr, irgendwie 700, ne, 7000, ne, auch viel weniger. Ich weiß gar nicht mehr, 160 oder so.
10 bis 15.
10 bis, ach stimmt, ich habe gerade wieder verwechselt mit nicht 10 bis 1000, wir haben mal über die Visa-Sachen gesprochen.
Genau, wie viel kann denn ETH?
Visa kann 7000 oder so ist die Sekunde.
Nee, 45.000.
45, boah, siehste, guck mal hier, ich habe keine Zahlen mehr im Kopf.
Ist alles gut, ist ja fein, aber man sieht das schon mal krass, so Bitcoin 7 Transaktionen pro Sekunde, ETH im Idealfall 15 und Visa 45.000. Und ich habe heute noch einen netten Artikel darüber gelesen, was sagen eigentlich die Transaktionen, ihr habt das vielleicht schon mal gemerkt, damals, wo Bitcoin so richtig hyped war oder wo bei CryptoKitties bei ETH waren, wurden recht viele Transaktionen Also A schickt Krypto zu B, B schickt Krypto zu C und so weiter, verzeichnet. Das wird ja alles dann in der Blockchain getrackt. Und das Riesenproblem ist aber, je nachdem, wie das Netzwerk auch also aufgebaut ist, also bei Bitcoin merkt ihr schon, das will auch gerade eben das Lightning Network, da reden wir auch immer nochmal drüber lösen, dass alles ein bisschen schneller und besser geht. Aber das Netzwerk verstopft, das ist dann wie ein Flaschenhals, wo alle Transaktionen durchwollen. Aber die können eben nur so und so viele pro Sekunde machen. Und je mehr das dann machen, desto länger dauert es, bis die Transaktion da ist. So, und wie ihr schon auch jetzt, wie ich gerade schon meinte, selbst ETH, was ja so der Messias sein sollte, so ein bisschen zumindest, mit 15 Transaktionen pro Sekunde ist halt auch super low, ne? Und Visa hingegen, ist der Mastercard, also Bezahlsystem unter anderem, 45.000, das ist schon, also da sehen wir auf jeden Fall die reale, die nicht dezentrale Welt ist da im Längen voraus. Und jetzt kommt Quarkchain, und Quarkchain möchte wenn alles bei denen hinhaut, kommen sie auf 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Was natürlich, sofern sie das schaffen würden, einfach ein unglaublich krasses Ding wäre, sofern sie es dann umgesetzt bekommen. Und ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie die das machen wollen. Und deren Ding basiert letztendlich auf zwei. Also man hat ja, wenn man die normale Blockchain sich anguckt, und wie gesagt, Leute, wenn ihr Techniker seid, nicht jetzt ein bisschen das Ganze doof ausdrücke, sorry, ich bin nicht so tief in der Tech drin, aber ich probiere es simpel zu erklären. Dann hat man ja einen groben Transaktionsstrang. Also Transaktionen kommen rein, Block an Block an Block wird gemacht, wird überprüft, und das Ganze wird dann sozusagen auf einer Ebene sozusagen durchgeführt. Bei Quarkchain, die haben ein Zwei-Ebenen-System. Bauen die gerade oder haben schon das Testnet live, zumindest ein kleines, wo man sozusagen der erste Layer, der sammelt sozusagen die ganzen Informationen und bereitet sie schon richtig für den zweiten Layer auf, und der zweite Layer dann setzt die Transaktion um. Also das ist so ein bisschen wie jemand sortiert vor, schaut schon das Ganze, dass das besser, packt das schon in richtige kleine Bundles, und dann wird das in den zweiten Layer reingeschoben, der dann letztendlich das Ganze von A nach B schiebt und schneller durchführt. Und dadurch soll es, und dieser erste Layer, der soll sehr flexibel sein, also auch der kann mit der Masse hier an Transaktionen kann der wachsen und schafft es trotzdem aber dadurch, dass der eben flexibel angelegt wurde, das Ganze dann in den zweiten Layer reinzupressen und dass es da nicht zu Verzögerung kommt. Und die haben das ganze Ding von vornherein genau so konzipiert. Also es ist Quarkchain ist komplett darauf konzipiert, viele Transaktionen in kurzer Zeit verarbeiten zu können. Und die nennen sich selber auch High Capacity Peer-to-Peer Transactional System, was ja genau das letztendlich gerade ist, was ich angerissen habe. Und was ich da auch extrem sympathisch finde, ist, dass die lediglich 16 Millionen einsammeln wollen. Also das Hardcap im Private sind 16 Millionen, und der Public sind nochmal 4 Millionen. Also wer da am ICO privat Public teilnehmen möchte, machen wir uns nichts vor, dass man wird nicht so viel davon bekommen, weil da wirklich viele reingehen wollen. Die Whitelisting-Zeit ist jetzt gerade gestartet, die läuft noch irgendwie 2 Wochen, man kann sich da einfach für registrieren, aber letztendlich wirst du da am Ende vielleicht maximal 0,5 oder 1 ETH reinknallen können, im Public Sale. Und ich weiß, dass der Private Sale komplett voll ist und da auch schon hin und her geschoben wird,
Ja,
weil
krass.
alle da rein wollen. Und einfach auch sowohl das Setting als auch das andere sehr, sehr gut ist. Und ich muss mal kurz noch ein Artikel, den ich vorhin am Laptop gelesen hatte, muss ich mal kurz aufrufen, weil die hatten da nämlich sehr, sehr gut zusammengefasst, warum Quarkchain so gehypt ist. Denn es gibt bei der ganzen Geschichte, bei dieser Skalierbarkeit, gibt es immer sozusagen drei Knackpunkte, die gelöst werden müssen. Das ist einmal das Dezentrale, dann ist es das. Ah, jetzt muss ich kurz die Brücke finden zu, warte ich's denn, warte ich's
Mach
denn.
das
Ich
mal, mach
glaube.
das mal. Aber die haben, also es gibt jetzt nicht so den, haben die schon ein Datum denn angegeben, wann die den packen, für die mal zumindest mal versuchen wollen, bei den 4 Millionen dabei zu sein?
Ja, die haben, nochmal mit, wann die, ich habe jetzt eine Frage
Also
gerade, wann
den
die.
Public Sale, haben die da ein Datum schon, wann die das machen?
Nee, alles TBA.
Ah, okay.
Ich muss nämlich gerade quasi, also es gibt da einen super, super geilen Artikel von von HackerNoon heißen die, die auch immer sehr, sehr gute Kryptoartikel machen. Und die haben da am 27.04. haben die einen supergeilen Artikel dazu rausgehauen, der das Ganze wirklich, ist ein Longread, also falls ihr heute Zeit habt, dann könnt ihr euch das Ganze mal durchlesen. Der Artikel, wir verlinken ihn auch in Notes, aber der heißt Quarkchain Review, a new scalable blockchain looking to dethrone Ethereum, weil eben auch das wiederum die Möglichkeit bietet, da kleine dezentrale Apps drauf zu platzieren. Und ja, also das ist schon übrigens, ach genau, das habe ich vergessen gehabt. Wir hatten ja bei den Transaktionen pro Sekunde, hatten wir so bis zu 7 bei Bitcoin, 15 bei ETH, dann haben wir 45.000 bis 60.000 bei Visa und Alipay, was ja auch richtig krass groß ist, die schaffen jetzt schon bis zu 260.000 Transaktionen pro Sekunde. Also die rasten auch richtig aus.
Das ist sowieso krass, die asiatischen Spieler in dem Payment-Markt, also die sind auch so viel fortgeschrittener mit den überhaupt Zahlmethoden, da macht keiner mehr, da ist die Kreditkarte hat schon ausgedient, die machen alle nur mit QR-Code oder mit NFC an der Kasse.
Ja, weil die aber auch ja durch die Geschichte Chinas und das Problem mit dem Abgeschottetsein die ganze PC-Ära übersprungen haben und seit also einfach direkt mit den Smartphones gestartet sind. Das sind die uns voraus. Ach genau, und ich bin jetzt gerade auf den Artikel gekommen, denn es gibt bei dieser ganzen Blockchain-Geschichte gibt es ein Trilemma sozusagen. Die haben hier ein schönes Beispiel gebracht. When you are young, you have time and energy, but no money. When you are an adult, you have money and energy, but no time. And when you are retired, you have time and money, but no energy. So, das ist ein Trilemma, ne? So, und dieses Trilemma gibt es eben auch in der Blockchain-Welt. Und das besteht aus dem, aus Security, Scalability und Decentralization. So, und alle drei Punkte müssen damit, also das ist alle drei Punkte sozusagen zu erreichen, ist eben, dass wenn wer das schafft, aus Blockchain-Sicht, der wird auf jeden Fall am Ende gewinnen, weil man sieht ja eben schon, Decentralization bei Ethereum, ja, bei Bitcoin auch, aber schon bei Scalability hört es eben auf, ne, weil einfach beide Netzwerke nicht skalieren und verstopfen. Ja. Und dann hast du immer noch das Problem mit der Security, wie werden die Daten alles verarbeitet, geht alles auch, aber geht alles noch besser. Und vor allen Dingen Punkt 2, Scalability, ist so das, was bei dem Trilemma allen Blockchains aktuell das Genick bricht. Und das möchte Quarkchain lösen, ohne jetzt zu weit reingehen zu wollen. Es gibt auf jeden Fall auf quarkchain.io gibt es einen Punkt, der heißt Token Sale Terms and Conditions. Und da wird eigentlich alles ganz gut erklärt, wie was abläuft. Und fand ich, warte mal, hier ICO, Public Sale Date wird noch announced, genau, kommt drauf an, wie man bei der Whitelist vorankommt und ja, genau. Also das ist, das steht noch nichts direkt fest, kann ich echt nur empfehlen, guckt da mal rein und lest vor allem den HackerNoon-Artikel, falls es euch interessiert. Fand ich sehr, sehr spannend, weil mir dieses Trilemma der Blockchain so noch nicht bewusst war.
Das werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Heute weiß ich, was ich mache bei dem schlechten Wetter. Jetzt wird der Bollerwagen doch stehen gelassen und jetzt wird das White Paper von Quarkchain gelesen. Ich kündige auf jeden Fall schon an, die machen auf jeden Fall, sobald die mehr Aufmerksamkeit aus Deutschland kommen, machen die auf jeden Fall ein Renaming. Weil das ist das Einzige, was da ich finde das sehr, sehr bescheuert.
Aber, als, aber guck dir Wix.com an.
Ja, stimmt.
Wix,
ja. Aber die haben es ganz gut gedreht, ne? Die haben ja schöne Marketing-Sachen da draus gemacht, aber die Quarkchain.
Ja.
Was hast du so heute zum Frühstück?
Ist jetzt nicht Quark, ne? Quark, Jane, aber nur Soja-Quark. Nee, das war so das Thema, was ich gerne anreißen wollte.
Sehr schön, finde ich. Also das ist auf jeden Fall, das sind alles so, man sieht, es ist so viel Aktivität drauf, so viele Leute, die da echt tief reindenken, gerade wenn so, also das scheint ja jetzt wirklich ein Projekt zu sein, wo die man nicht so ankündigen, wir wollen 30 Milliarden einsammeln im ICO und jeder kann mitmachen und was auch immer, sondern halt ein bisschen bedachter das Ganze auch kommunizieren. Insofern cool zu sehen, dass da so viele, das ist glaube ich das, was mich am positivsten stimmt, so viele schlaue Menschen, die gerade gleichzeitig an irgendwelchen spannenden Research-Projekten arbeiten, ob da aus allen was wird, ob die alle ernst zu nehmen sind, das sei mal dahingestellt, aber so viele Leute, die überhaupt ihre Gehirnkapazitäten darauf verwenden, das ganze Thema Blockchain, Distributed Ledger, Cryptocurrencies und so weiter voranzutreiben, da irgendwas Neues rauszubringen, das ist glaube ich so das, was am allerspannendsten an der ganzen Sache ist, da kann nur irgendwas Gutes rauskommen auf die nächsten 20 Jahre.
Definitiv. Ich werde in der nächsten Folge auch, je nachdem, wenn es die Zeit zulässt, auch über einen ICO reden, den ich aktuell betreue aus München. Das hatte ich ja öfter schon mal angeguckt gehabt. Mittlerweile ist die Landingpage draußen von dino.io. Dino mit Y. Genau, da geht es ja um, wer wie das Ziel ist, es der erste dezentrale Marketplace für Sports und Health Data zu werden. Mhm. Genau, gibt es sogar Möglichkeiten, aber erzähle ich es nächste Mal nochmal im Detail, weil heute die Zeit dafür ein bisschen zu knapp wäre. Auch da echt spannend, so mal den Prozess zu sehen, wie das Team da so vorangeht und ja, echt cool, was man da auch so für Herausforderungen stößt, wie das so das Interesse ist, wer da so interessiert ist, wie das Ganze so abläuft. Das ist echt super spannend. Da werde ich das nächste Mal auch ein paar Erfahrungswerte mit reinpacken. Denn, und du kannst mir gerne natürlich jetzt auf die Finger hauen, aber ich glaube, da ja auch mein Bollerwagen steht bereit, dein Bollerwagen steht bereit, wir haben jetzt schon wieder 45 Minuten geredet, was ich halt wieder mega gut finde, also fast knapp. Ne, wir müssen ein bisschen, wird am Ende plus minus ein bisschen mehr sein oder weniger, schauen wir mal. Aber ich finde es immer wieder sehr erstaunlich, dass wir, meistens ist es da auch ein bisschen Insight von mir, wenn wir den Podcast starten, bin ich immer, denke ich mir so, nach 5 Minuten sind wir auf jeden Fall durch mit den Themen. Und dann eskaliert es immer zum Ende hin, dass wir plötzlich wieder da lange Folgen abreißen.
Ja, war wieder sehr gut. Und auch, ich sehe gerade, die Märkte steigen auch gerade wieder. Also wir werden das ja heute noch veröffentlichen. Es scheint alles ganz positiv wieder zu laufen. Hier Bitcoin rast wieder irgendwie auf die 9.500 oder sowas zu, um hier nochmal den Abschluss jetzt so abzurunden mit den aktuellen Preisen. Das sieht auf jeden Fall alles wieder ganz, ganz hoffnungsvoll aus. Sind wir mal gespannt, wie das so weitergeht. Aber auf jeden Fall, ja, haben wir wieder ganz gute Themen gefunden für den Vatertags-Podcast heute.
Ja, definitiv. Also das finde ich auch, wir haben da auf jeden Fall dem Vatertag, haben wir auf jeden Fall, haben wir eine gute Folge rausgehauen für alle Väter da draußen. Ja, also lasst euch feiern, ihr Väter da draußen, ihr seid super. Ja? Und das nächste Kind nennt ihr dann einfach nach einer Kryptowährung, Quark oder so beispielsweise.
Genau, das ist super. Und der Muttertags-Podcast wird natürlich auch irgendwann kommen, um hier gendergerecht zu sein. Ja.
Richtig, auf jeden Fall. Das machen wir auch. Das kommt dann an alle Muttis da draußen. Werden wir auch abholen.
Dann bleibt nur noch zu sagen, genau, weiterhin, die dies noch nicht getan haben, folgt uns auf iTunes oder auf Soundcloud, wo ihr immer uns hört. Wir haben eben schon noch kurz vor der Folge diskutiert. Wir werden es hoffentlich in baldiger Zeit schaffen, auch auf Spotify zu sein, weil es ja jetzt wohl eine neue Richtlinie gibt, wie man draufkommt. Da sind wir dran. Das kommt bald. Bis dahin. Folgt uns, bewertet uns, ist super, übrigens wirklich super geil. Danke an alle, die das schon gemacht haben in iTunes. Wir haben da irgendwie echt 5 von 5 Sternen im Durchschnitt. Das ist sehr schön zu sehen. Das freut uns natürlich riesig. Da freuen wir uns immer drauf, weil dann unter anderem diese Bewertungen bewerten oder beeinflussen das Ranking. Und dann werden wir schön oben gesehen und auch andere Leute stoßen auf uns. Da freuen wir uns drüber.
Genau.
Aber ja, danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank für eure Zeit heute und ich verabschiede mich auch. Der Bollerwagen, ich muss jetzt schon was. Ach gut, dass der schon gepackt ist. Ja, mach jetzt gleich Helene Fischer an und dann geht's durch mein Viertel. Das wird mega. Habt einen schönen Tag. Robby will's auch noch Tschüss sagen. Ich sag jetzt schon mal Tschüss. Tschüss und jetzt bist du dran, Robby.
Tschüss.